Also, wie immer ihr wollt, dass die Leute mit euch umgehen, so geht auch mit ihnen um. Denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Tretet ein durch das enge Tor, denn weit ist das Tor und breit der Weg, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Wie eng ist das Tor und wie schmal der Weg, der ins Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Hütet euch vor falschen Propheten, die in Schafspelzen zu euch kommen. Darunter aber sind reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Lassen sich etwa Trauben ernten von Dornen oder Feigen von Disteln? So trägt jeder gute Baum gute Früchte, jeder faule Baum aber trägt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte tragen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte tragen. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird gefällt und ins Feuer geworfen. So werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht deinen Namen als Propheten geredet, in deinen Namen Dämonen ausgetrieben und in deinen Namen viele Wunder getan? Dann sollen sie von mir hören. Ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, die ihr das Gesetz missachtet. Jeder, der diese meine Worte hört und danach handelt, ist einem klugen Mann gleich, der sein Haus auf Fels gebaut hat. Da gingen Regengüsse nieder, Sturzbäche kamen und Winde wehten und warfen sich gegen das Haus, und es stürzte nicht ein, denn Fels war sein Fundament. Und jeder, der auf diese meine Worte hört und nicht danach handelt, ist einem törichten Mann gleich, der sein Haus auf Sand gebaut hat. Da gingen Regengüsse nieder, Sturzbäche kamen, Winde wehten und schlugen gegen das Haus, und es stürzte ein, und sein Sturz war gewaltig. Und es geschah, als Jesus diese Rede abgeschlossen hatte, dass die Leute überwältigt waren von seiner Lehre. Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Das ist das Wort Gottes. Amen.
Wer wird ewiges Leben haben? Wer wird ewiges Leben haben? Je nach Glaubensüberzeugung wird die Antwort auf diese Frage sehr verschieden sein. Für hartgesottene Materialisten ist die Frage an sich schon vollkommen sinnlos. Man kann ja schließlich nichts haben, was es nicht gibt. Andere Menschen sind doch eher davon überzeugt, dass es neben dieser weltlichen eine geistliche Realität gibt, die Zeit und Vergänglichkeit nicht auf dieselbe Weise unterworfen ist wie wir. Für sie ist die Frage, wer ewiges Leben haben wird, natürlich viel wichtiger. Der Pluralist unter ihnen wird sagen, naja, alle, wir haben alle unsere Prägungen und Einsichten, sie sind gleichwertig, diese Einsichten und Ansichten und Überzeugungen, und am Ende werden wir dann auch alle miteinander ewiges Leben haben, oder zumindest fast alle, außer vielleicht den schlimmsten Übeltätern der Menschheitsgeschichte. Wer die Lesung heute aufmerksam mitverfolgt hat, für den dürfte klar geworden sein, dass Jesus kein Pluralist ist. Gleich am Anfang hier in den Versen 13 und 14 macht Jesus einen ganz krassen Unterschied zwischen einem breiten Weg, der ins Verderben führt, und einem engen Tor, einem schmalen Weg, der allein ins Leben führt. Lesen wir es nochmal durch. Vers 13, tretet ein durch das enge Tor, denn weit ist das Tor und breit der Weg, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Wie eng ist das Tor und wie schmal der Weg, der ins Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Das sind sehr herausfordernde Worte, vor allem, wenn wir mit dem Pluralismus liebäugeln. Und es ist ja auch nicht anders als in den letzten Wochen schon. Da hat Jesus uns mit großen und fast unrealistischen Forderungen konfrontiert. Wir sollen keine irdischen Schätze sammeln, sondern diese in die Ewigkeit investieren. Wir sollen unsere Zeit nicht mit Sorgen um morgen verschwenden, sondern heute nach dem Reich Gottes suchen und das Reich Gottes erstreben. Das sind herausfordernde Worte. Sie drücken nicht viel politische Korrektheit aus, wenn man so will. Und für manche ist es, denke ich, auch ein Grund, warum wir uns Gedanken und Sorgen vielleicht sogar machen, wenn wir diese Worte lesen. Mir ging es vor einigen Jahren so, da war ich besorgt, weil mir diese Maßstäbe von Jesus einfach unmöglich erschienen. Und ich hatte Angst, dass ich am Ende von Gott abgelehnt werden könnte. Am Ende Jesus zu mir sagen könnte, weg von mir. Ich habe dich nie gekannt. Das ist eine furchtbare Vorstellung. Ich war damals, 13 oder 14, und ich ging mit dieser Frage zu jemandem, dem ich vertraute, und die Antwort war, Klaus, es kommt darauf an, dass du es einfach nur ernsthaft versuchst. Wenn du dein Bestes gibst, dann wird Gott dich am Ende schon nicht zurückweisen. Mach dir also keine Sorgen. Vielleicht wünscht sich der ein oder andere hier, dass Jesus diese Worte am Ende der Bergpredigt sagen würde. Hey, alles nicht so ernst gemeint. Lebt einfach ein gutes Leben, tut euer Bestes, dann haut schon alles hin. Aber so wünschenswert das in unseren Augen auch sein mag, so gut gemeint die Antwort auf meine Bedenken damals gewesen sein mag, so wenig ist das in Einklang mit der Aufforderung von Jesus zu bringen, tretet ein durch das enge Tor. Am Ende der Bergpredigt relativiert Jesus nicht, was er gesagt hat, sondern er spitzt es noch zu. Er nimmt uns mit an eine Wegkreuzung, und diese Wegkreuzung steht für eine Entscheidung. Eine Entscheidung, der sich keiner entziehen kann. Es gibt einen breiten Weg und einen schmalen Weg, keinen dritten Weg. Und viele gehen durch das weite Tor und den breiten Weg entlang. Nur wenige entscheiden sich für das enge Tor. Es geht um die Entscheidung, ob wir die Maßstäbe von Jesus, die er hier gesetzt hat, annehmen oder nicht. Die Konsequenzen der Entscheidung sind klar. Der breite Weg, wenn die Leute die Lehre von Jesus ablehnen, der führt ins Verderben. Der schmale Weg steht für die Entscheidung, dass wir die Lehre von Jesus in der Bergpredigt annehmen wollen. Nur dort, auf diesem Weg, gibt es das ewige Leben. Für viele wird er unattraktiv und schwierig wirken. Aber wer durch das schmale Tor gegangen ist, der weiß, es ist der einzig richtige und sichere Weg. Es ist der einzig richtige und sichere Weg, weil es der Weg ist, den der Vater für uns vorbereitet hat. Und obwohl er schmal ist, ist der Weg sicher, weil der Vater im Himmel dort auf seine Kinder aufpasst. Noch einmal, Jesus stellt uns vor eine Entscheidung. Wir müssen uns für ein Tor entscheiden. Einen dritten Durchgang gibt es nicht. Wir können uns nur für oder gegen Jesus entscheiden, eine neutrale oder agnostische oder pluralistische Alternative gibt es nicht. Für oder gegen Jesus. Aber wie sieht es mit dem Weg dahinter aus? Gibt es vielleicht Wegmarkierungen, anhand derer wir uns orientieren können, damit wir nach dieser Entscheidung, die wir alle treffen müssen, wenn ihr sie noch nicht getroffen habt, dann müsst ihr sie eines Tages treffen, denn keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Wenn ihr diese Entscheidung allerdings getroffen habt, gibt es da Wegmarkierungen, gibt es Hinweise auf Gefahrenstellen, anhand derer wir uns orientieren können, damit wir auch danach nicht vom richtigen Weg abkommen und uns am Ende gar verlaufen. Und darum geht es im Rest der Lesung heute. Jesus zeigt uns drei wichtige Markierungen. Alle drei haben mit diesen Maßstäben zu tun, die Jesus in der Bergpredigt vor uns ausgebreitet hat. Die Zusammenfassung dieser Maßstäbe Die finden wir in Vers 12, der war von letzter Woche, ich habe ihn nochmal reinkopiert. Dort heißt es, wie immer ihr wollt, dass die Leute mit euch umgehen, so geht auch mit ihnen um. Denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Das Gesetz und die Propheten steht für das Alte Testament, also die Bibel vor Jesus Christus. Dort werden die Maßstäbe Gottes ausgebreitet vor uns. Und wir halten uns an Gottes Maßstäbe und drücken Liebe für Gott aus, indem wir uns an diese Maßstäbe handeln. Indem wir andere so behandeln, wie wir selbst behandelt werden wollen. Liebe für Gott drückt sich also immer in praktischer Liebe. Andere behandeln, drückt sich immer in praktischer Liebe für den Nächsten aus. Gut, die drei Wegmarkierungen, die Jesus hier aufstellt, weisen uns auf drei Gefahrenstellen hin, auf die wir besonders achten müssen, damit wir diese Maßstäbe nicht aus den Augen verlieren und vom rechten Weg abkommen. Die erste Markierung weist uns auf die Gefahr hin, dass man falschen Propheten hinterherläuft, die falsche Maßstäbe vermitteln. Es geht hier um unkritisches Zuhören und Annehmen einer falschen Botschaft. Und wir finden diesen ersten Mahnhinweis in den Versen 15 bis 20. Danach geht es weiter mit einem Warnhinweis, in dem es nicht mehr um falsche Verkündigung geht, sondern der Gefahr, dass man Jesus zwar schon mit seinen Worten bekennt und sich vielleicht auch leidenschaftlich für seine Sache einsetzt. Hier ist von Wundern und Dämonen die Rede und dergleichen, Dämonenaustreibung. Aber mit Gehorsam haben die Leute nicht viel am Hut. Also wieder, man bekennt zwar die Maßstäbe und Jesus als Herrn mit seinen Worten, aber nicht im Handeln. Dritte Warnung, Verse 24 bis 27, da geht es um die Gefahr, dass man Jesus zwar zuhört und seine Maßstäbe vielleicht sogar prinzipiell gutheißt, aber nicht entsprechend handelt. Hier ist die Gefahr der Gleichgültigkeit, dass wir zwar hören, es uns aber letztendlich egal ist und unser Leben nicht ändert. Drei Warnungen davor, dass die Maßstäbe Jesu nicht zu einer, die dafür gelten, wenn die Maßstäbe Jesu nicht zu einer veränderten Lebensweise führen, an welchem Punkt man dabei beginnt, bei der Verkündigung, beim Bekennen oder beim Hören, spielt letztendlich keine Rolle. Bildlich gesprochen spielt es also wirklich keine Rolle, ob man reißenden Wölfen oder sintflutartigen Regenfällen zum Opfer fällt. Das Wichtige ist, dass man am Ende ankommt. Und deshalb ist es für Jesus wichtig, dass wir uns dieser Gefahren bewusst sind. Er meint es gut, wenn er uns diese Warnhinweise aufstellt an diesen Gefahrenstellen. Und indem er uns auf sie aufmerksam macht, überträgt er uns auch eine Verantwortung, nämlich dafür, dass wir auf diese Warnhinweise Acht geben. Schauen wir uns diese Warnung jetzt genauer an. Beginnen wir mit den Wölfen im Schafspelz. Das ist ein, denke ich, bekanntes Sprichwort. Vers 15. Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafspelzen zu euch kommen, darunter aber sind reißende Wölfe. Es geht um falsche Propheten und Prophetie bedeutet hier mehr als nur die Zukunft vorhersagen. Wir müssen den Begriff biblisch verstehen, so wie Jesus hier auch vorher von dem Gesetz und den Propheten spricht, am Ende von Vers 12. Und sowohl das Gesetz des Mose als auch die Prophetie, wie schon gesagt, drücken im Alten Testament den Willen Gottes aus. Also geht es um die Aufforderung, nach Gottes Maßstäben zu leben. Und das Gesetz enthält diese Maßstäbe und die Propheten, vereinfacht ausgedrückt, rufen das Volk zur Umkehr zu diesen Maßstäben auf. Und sie tun das, indem sie auf die Zukunft verweisen, auf das Gericht Gottes, wenn diese Umkehr nicht stattfindet. Ganz vereinfacht ausgedrückt. Und Jesus macht hier das Gleiche. Er ruft uns zur Umkehr auf, indem er uns auf die zukünftigen Konsequenzen unserer Entscheidung hinweist. Falsche Propheten gab es schon immer viele. Wir finden sie auch im Alten Testament. Ich habe jetzt leider kein Beispiel raussuchen können. Die alten Propheten, die falschen Propheten zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie Frieden verkünden, wenn doch das Gericht Gottes naht. Frieden, wenn kein Friede stattfindet. Entsprechend wurden die Menschen auch nicht dazu aufgerufen, ihr Leben von Neuem nach Gottes Maßstäben auszurichten. Und genau das ist die Frucht, an denen wir wahre von falschen Propheten unterscheiden können. Lesen wir das von Vers 16. Dort geht es um die Früchte. Lest ruhig mit. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Lassen sich etwa Trauben ernten von Dornen oder Feigen von Disteln? So trägt jeder gute Baum gute Früchte, jeder faule Baum aber trägt schlechte Früchte. Ganz logisch, man braucht kein Gärtner sein, um das zu verstehen. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte tragen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte tragen. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird gefällt und ins Feuer geworfen. So werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Wie gesagt, es ist vollkommen klar, Gutes bringt Gutes vor, Schlechtes bringt Schlechtes vor. Aber welche Früchte meint Jesus denn eigentlich? Was meint Jesus hier? Wenn wir uns das Matthäusevangelium anschauen, dann finden wir, dass Johannes der Täufer in Kapitel 3 auch von Bäumen und von guter Frucht spricht. Ihr könnt das gerne zu Hause in eurer eigenen Zeit in Kapitel 3 nachschlagen, Kapitel 3, Vers 10. Und ich will hier nur Vers 8 aufführen, in dem Johannes an die religiösen Lehre gewandt sagt, bringt Frucht, die der Umkehr entspricht. Und das ist ein wichtiger Hinweis, weil wir hier erfahren, dass für Matthäus die gute Frucht aus der Umkehr zu Gott kommt. Umkehr wird gute Frucht bringen. Mit Umkehr ist eine Änderung der inneren Einstellung zu Gott gemeint. Also, dass man von nun an nach Gottes Maßstäben leben will, nach Gottes Willen. Zur Umkehr gehören einige Schritte. Umkehr bedeutet anzuerkennen, dass man in die falsche Richtung unterwegs war. Es bedeutet anerkennen, dass man nicht nach Gottes Maßstäben gelebt hat. Die Bibel nennt das Sünde. Sprich, Umkehr bedeutet zunächst einmal Sünde anzuerkennen und die Schuld, die man dadurch auf sich geladen hat. Umkehr bedeutet aber auch, sich zu Gott hinzuwenden und Gott um Vergebung der Schuld zu bitten und auch um Veränderung des eigenen Herzens, dass man von nun an nicht mehr sündigt. Wir werden das am Ende der Predigt gemeinsam machen und ich werde euch davor einige Zeit geben, damit ihr euch selbst in der Stille bewusst werden könnt, wo ihr selbst umkehren müsst, wo ihr selbst Schuld auf euch geladen habt. Die gute Frucht, um zurück zum Text zu kommen, wird sich darin niederschlagen, dass wir seine Maßstäbe annehmen. Ob das jetzt in Bezug auf unser Vermögen ist, so wie Jesus das in den Versen von den irdischen und den himmlischen Schätzen getan hat, ist, oder ob es jetzt um unsere Beziehungen geht, so wie es letzte Woche der Fall war, als wir aufgefordert wurden, andere nicht zu verurteilen. Es geht um alles. Es geht um unser Leben, dass wir insgesamt nach Gottes Willen leben sollen. Ein falscher Prophet wird also seine Zuhörer in ihren falschen Wegen bestärken. Falscher Prophet. Ein wahrer Prophet wird Menschen zur Umkehr auffordern. Falsche Propheten gibt es viele, das hatten wir vorhin schon, das sehen wir im Alten Testament. Im Neuen Testament sehen wir, beziehungsweise in der heutigen Zeit, sehen wir das zum Beispiel, wenn wir Prediger hören, die Botschaften über positives Denken vermitteln. Positives Denken hat nichts mit Umkehr zu tun. Der pluralistische Prediger, eine andere Möglichkeit eines falschen Propheten, wird sagen, dass alle Religionen gleichermaßen zu Gott führen. Zumindest die Religionen des Buchs, Muslime, Juden und Christen. Auch das ist nicht, was Jesus hier sagt. Falsche Propheten kommen in Schafpelzen daher. Das heißt, entweder sie haben den Anschein, dass sie zur Herde Gottes dazugehören, die ja oft als, das Volk Gottes wird oft als Schafe bezeichnet, oder eben, dass sie besonders friedlich erscheinen, wenn sie tatsächlich innerlich Wölfe sind. Die Botschaft, mit anderen Worten, wird irgendwo gut und attraktiv und annehmbar erscheinen, sonst würde ihnen ja niemand folgen. Und deshalb warnt Jesus uns und sagt, hütet euch vor den falschen Propheten. Und das ist ein Gebot und damit gibt Jesus uns Verantwortung. Verantwortung dafür, dass wir nicht falschen Lehrern und Lehrern zum Opfer fallen. Und das ist die erste Warnung, die Jesus hier ausspricht. Und sie gilt nicht den falschen Propheten, dass sie aufhören sollen, falsche Propheten zu sein, sondern sie gilt uns, dass wir uns vor den falschen Propheten hüten sollen. Wir sollen nicht einfach schlucken, was uns vorgesetzt wird. Wir sollen aktiv zuhören. Wir sollen in der Lage sein, abzuschätzen von der Schrift, ob dieser Prophet, ob dieser Prediger vorne die Wahrheit sagt. Das heißt, ihr seid aufgerufen zu prüfen, ob das, was ich hier vorne sage, mit der Schrift übereinstimmt. Keiner nimmt euch diese Verantwortung ab. Jesus gibt sie euch. Hütet euch vor mir, wenn ich ein falscher Prophet bin. Und das gilt natürlich auch, wenn ihr auf Gemeindesuche seid, wird dort der Wille Gottes verkündet. Welchen Rang hat der Prediger? Ist er eigentlich hinterfragbar oder hat eine absolute Stellung angenommen und man darf nichts gegen ihn sagen? Ist konstruktive Kritik erlaubt? Was sind die Denkverbote, die Redeverbote in anderen Gemeinden? Und natürlich, nach den Früchten sollt ihr sie urteilen, also welchen Platz hat Umkehr in ihrer Verkündigung? Hütet euch von den falschen Propheten, heißt also, wählt eure Gemeinde sorgfältig. Denn euer Seelenheil hängt davon ab. Geht nicht in eine falsche Gemeinde. Das war die erste Warnung. Keine Bange, die zweite und dritte werden nicht ganz so lange dauern. Jesus wendet sich nun an eine Gruppe bekennender Christen. Sie sind leidenschaftlich bei der Sache. Sie sagen, Herr, Herr, zu Jesus. Aber dabei haben sie tragischerweise Gehorsam durch Leidenschaft ersetzt. Lesen wir von Vers 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen als Propheten geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? Dann sollen sie von mir hören, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, die ihr das Gesetz missachtet. Hier sind also leidenschaftliche Bekenner. Sie sagen, Jesus, ich liebe dich von ganzem Herzen. Jesus, der Name ist dauernd auf ihren Lippen. In seinem Namen vollbringen sie sogar Wunder. Propheten sind hier, Wunderheiler, Exorzisten. Alle bekennen Jesus als Herr. Wer zu ihnen in den Gottesdienst geht, der erlebt was. Menschen werden geheilt, Dämonen werden ausgetrieben. Hier weht der Geist Gottes spürbar. Und auch die Leiter, die das tun, die schreiten zuversichtlich voran. Bis sie am Ende ungläubig erkennen, dass sie auf dem falschen Weg unterwegs waren. Denn am Ende zählen weder die leidenschaftlichen Worte noch beeindruckende Wunder irgendetwas. Was für Jesus zählt, ist, dass sie das Gesetz missachtet haben. Dass sie die Maßstäbe Gottes, dass sie den Maßstäben Gottes nicht gefolgt sind. Ihre Worte und ihre Wunder stehen nicht im Einklang mit ihren Werken. Und am Ende sind sie überrascht, denn sie merken es nicht mal. Und am Ende müssen sie von Jesus hören, ich habe euch nie gekannt. Das ist der Super-GAU des christlichen Glaubens. Es ist absolut schockierend, diese Vorstellung, dass man sein Leben lang Jesus bekennt und am Ende von Jesus hört, ich habe dich nie gekannt. Absolut schockierend. Und vielleicht bekommt manch einer es mit der Angst zu tun. Vielleicht macht sich der ein oder andere Gedanke, so wie ich damals, weil ich merkte, ich halte diese Maßstäbe ja überhaupt nicht. Und hier sagt Jesus, wir sind schuldig. Aber was Jesus hier tatsächlich ausdrückt, ist nicht das Verlangen nach Vollkommenheit oder Perfektion. Dazu vielleicht gleich mehr. Was Jesus hier ausdrückt, ist, dass Leidenschaft nicht mit Gehorsam zu verwechseln ist. Wer Gottes Maßstäbe ignoriert und missachtet, dem hilft am Ende kein Wort, kein Bekenntnis und kein Wunder mehr, wenn er Gottes Gesetz missachtet hat. Wieder geht es also darum, dass wir den engen Weg weitergehen, indem wir die Maßstäbe Gottes nicht nur sagen, nicht nur bekennen, sondern in die Tat umsetzen und danach leben. Das war die zweite Warnung. Und ich möchte euch hier nur daran erinnern, das kommt aus dem Mund von Jesus. Also, wenn das herausfordernd ist, dann erinnert euch daran, das ist euer Herr, der hier spricht, euer Erlöser, der es gut mit euch meint. Aber dazu gleich mehr. Jesus warnt vor faulem Zuhören, dass wir falschen Propheten nicht nachlaufen. Er warnt davor, dass wir leere Worte als errettend oder Wunder als errettend sehen, wenn es um das Gesetz geht. Genauso gefährlich wie leere Worte und Wunder ist allerdings auch die Gleichgültigkeit, die wir in diesem Gleichnis vom Haus auf dem Fels lesen. Hier geht es um Leute, die Gottes Wort hören. Sonntag für Sonntag, Bibelkreis für Bibelkreis, Konferenz für Konferenz, egal wo, hören sie Gottes Maßstäbe, sein Wille für unser Leben und stimmen ihm wahrscheinlich auch prinzipiell zu, sonst würden sie nicht mehr kommen. Aber es fehlt die Konsequenz. Es ändert sich nichts im Leben. Jesus sagt, jeder, der diese meine Worte hört und danach handelt, ist einem klugen Mann gleich. Wer nicht danach handelt, ist einem törichten Mann gleich, der sein Haus auf Sand gebaut hat. Das ist der Unterschied. Hören allein ist nicht gut genug. Vielleicht will ich mich hier ein bisschen bessern und da ein bisschen verbessern. Wer will schon von sich behaupten, dass er vollkommen ist? Aber insgesamt bin ich doch ein guter Mensch. Warum wird mich Gott also nicht bei sich haben wollen? Und deshalb muss ich mich jetzt auch nicht zu sehr anstrengen. Das Leben ist ja auch so schon stressig genug. Jesus warnt uns davor, dass wir uns mit mittelmäßigem Glauben und mittelmäßiger Leidenschaft zufrieden geben. Jesus warnt davor, dass wir seine Worte relativieren. Wenn Jesus sagt, wir sollen unsere irdischen Schätze in die Ewigkeit investieren, meint er das oder meint er es nicht? Wenn Jesus sagt, unsere höchste Priorität soll das Reich Gottes sein, ist das nur so dahingesagt oder meint er das ernst? Wer denkt, dass Gott sich mit Mittelmaß zufrieden gibt, der übersieht nicht nur den grundlegenden Charakter der Bergpredigt, sondern der übersieht auch, dass Gott vollkommen ist. Und dass er will, dass seine Kinder vollkommen sind. Und Gleichgültigkeit, leere Worte und halbherziges Zuhören gehören nicht zu Gottes Plan für seine Kinder. Jesus sagt, tretet ein durch das enge Tor. Und die Worte, die Warnungen, die Jesus hier ganz am Ende der Bergpredigt an seine Nachfolger richtet, sind sicherlich für den einen oder anderen schwer zu verdauen. Vielleicht sehen wir die Verbindung zur Gnade Gottes nicht so richtig, weil es hier so ums Tun geht. Aber erinnern wir uns noch einmal daran, dass Jesus uns mit diesem Wort nicht verdammen will, sondern er will uns retten. Es würde uns nicht helfen, wenn er uns nichts von dem engen Tor sagen würde. Aber Jesus weiß auch, dass wir Hilfe brauchen, um einzutreten. Hier unten habe ich euch Worte abgedruckt, die Jesus nur kurz, wenige Verse vorher gesagt hat. Matthäus 7, Verse 7 bis 8. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Feste Verheißung, mit großer Gewissheit ausgesprochen. Denn wer bittet, empfängt. Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Wenn wir uns sehnen, durch das enge Tor zu gehen, dann müssen wir Gott nur darum bitten. Jesus verheißt hier, dass Gott die guten Dinge, nach denen wir uns sehnen, auch geben wird. Wenn wir mit Gleichgültigkeit kämpfen in unserem Leben, dann dürfen wir im Glauben beten, dass unser Vater im Himmel die Gleichgültigkeit seiner Kinder wegnimmt und mit wahrer Leidenschaft ersetzt. Wenn unsere Worte nicht mit unseren Taten übereinstimmen, so wie bei der zweiten Warnung hier, dann können wir für konsequenteres Christsein beten, für konsequentere Nachfolge. Wenn wir durch das enge Tor gehen wollen, dann können wir im Gebet anklopfen, so wie es hier heißt. Klopft an, so wird euch aufgetan. Wir können Gott um Einlass bitten. Und wenn wir ernsthaft Gott und sein Reich suchen, dann werden wir es auch finden in Jesus Christus, dem König. Letztendlich verlangt Jesus von uns keinen religiösen Perfektionismus, den können wir Gott überlassen, sondern Umkehr. Umkehr bedeutet, dass wir Gottes Maßstäbe ernst nehmen, dass wir erkennen, wo wir noch nicht nach Gottes Maßstäben leben. Umkehr bedeutet ernst gemeinte Hinwendung als Kinder Gottes zu unserem gnädigen Vater im Himmel. Umkehr bedeutet, dass wir uns ihm nicht widersetzen, sondern dass wir uns von ihm ändern lassen. Von der Kraft seines Geistes, dass wir mehr und mehr wie unser Herr Jesus werden. Denn Johannes hat am Anfang gesagt, ich taufe euch mit Wasser zur Umkehr, aber Jesus wird euch mit dem Heiligen Geist taufen zur Umkehr. Lasst euch also nicht von dieser unglaublich herausfordernden Botschaft erdrücken, die Jesus hier am Ende der Bergpredigt äußert. Ja, Jesus meint es ernst, aber freut euch und seid zuversichtlich, dass Gott diese guten Dinge durch seinen Geist in uns, seinen Kindern, auch wirken will. Mehr und mehr. Und deshalb verdammen uns diese Worte zwar einerseits schon, weil wir wissen, wir haben so nicht gelebt. Weil wir wissen, wir müssen umkehren. Aber sie erretten uns auch, weil Jesus Christus diese Verdammung auf sich genommen hat, als er für uns gestorben ist. Und daran zu glauben, heißt, Kind Gottes zu sein.